Also ich glaube, dazu muss man sagen, dass es für mich auch immer jetzt gerade ein Anlass ist, mich damit noch mal tiefer auseinanderzusetzen, ein bisschen über das oberflächliche Wissen, was man so über die Jahre angesammelt hat, hinaus. Und dann, ich glaube, das Besondere ist, dass ganz viele Fragen, die dann später wieder auftauchen in der Oktoberrevolution, in der Novemberrevolution oder sogar bei den Platzbesetzungen in den letzten Jahrzehnten, bei den politischen Neuordnungen, dass jedes Mal wieder die gleichen Fragen auftauchen, die eigentlich damals schon auch relevant waren. Also die Frage, wie grenzt man sich ab von dem, was man bekämpft? Ja, wie geht man um mit Gewalt? Wie geht man um mit der Verstaatlichung oder der Institutionalisierung von Strukturen? Und wie will man eigentlich auch innerhalb seines Kampfes für eine neue Ordnung selbst sich schon anders organisieren, als die alte Ordnung organisiert war? Das interessiert mich außerdem. Ist ja die Pariser Kommune auch ein Moment, wo die Frauenbefreiung oder Emanzipation eine Rolle gespielt hat, wo das Thema wurde und wo auch Konflikte, die dann später wieder in revolutionären Situationen, aber auch ganz allgemein innerhalb der linken Bewegung wieder aufgetaucht sind, schon auftauchen. Also die Frage, ob die Frauenbewegung eigentlich sozusagen dem Klassenkampf oder der Selbstermächtigung der ArbeiterInnen oder der kommunalen Organisierung entgegensteht oder ob das zusammengeht und wie das zusammengeht und wie man dann auch Alltag organisiert, wenn man sowas mitdenkt zum Beispiel oder wenn man eine Neuordnung der Gesellschaft eben denkt und dabei die Emanzipation der Frauen mit einbezieht.
Die Gleichberechtigung von Mann und Frau hast du schon als eine zentrale Forderung in der Kommune genannt. Es gab noch andere, zum Beispiel die Trennung von Staat und Kirche. Auch das haben wir bis heute nicht wirklich erreicht. Oder so aktuelle Forderungen, die jetzt auch in der Corona-Zeit wieder aufgeploppt sind, wie zum Beispiel Erlass von Mietschulden. Was waren denn so die zentralen Punkte und was waren das eigentlich für Menschen, die damals auf die Barrikaden gegangen sind?
Also es ist ganz spannend. Wir versuchen ja auch gerade ein bisschen ein breiteres Bild auch zu zeigen. Wir haben zum Beispiel heute oder am Ich überlege gerade, wann. Ich glaube, am Samstag ist der im Programm Christopher Wimmer, der auch nochmal versucht, die Zeit vor der Pariser Kommune, vor dem 18. März zu beschreiben und zu zeigen, dass eigentlich die Idee kommunaler Selbstorganisierung durch Arbeiterinnen oder durch die Leute auf der Straße, dass die Idee schon vorher auch in einzelnen Provinzen umgesetzt wurde oder da schon in diese Richtung gedacht wurde und dass das eigentlich vorgedacht wurde und dann später in der Pariser Kommune weiter umgesetzt wird. Also ich glaube, dass gerade diese Vielfalt von Forderungen, dass wir da gerade versuchen, auch durch unser Programm uns selber nochmal breiter sozusagen die Geschichte anzueignen, als es vielleicht bisher in den klassischen, in der klassischen Literatur passiert ist.
Jetzt war die Pariser Kommune ja am Ende in gewisser Weise ein lokales und ein weltgeschichtliches Ereignis. Auch heute geht es ja immer um die Frage, du hast es gerade gesagt, Selbstorganisation beginnt unmittelbar vor Ort. Viele linke Bewegungen haben auch in den letzten Jahren auf der ganzen Welt diesen Punkt wieder stark gemacht, zu sagen, es geht darum, sich lokal zu organisieren und trotzdem die ganze Welt im Blick zu behalten oder auch die Herausforderungen und Probleme der ganzen Welt. Spielt das in der Pariser Kommune auch schon eine Rolle, dass man weiß, dass es um mehr geht als um die eine konkrete Stadt, in der man sich bewegt?
Ich glaube tatsächlich, dass das der Grund ist, warum das so ein Sehnsuchtsort auch ist für die linke Bewegung, dass man so immer versucht, das als ein, wie soll ich sagen, nicht, also natürlich ist die Internationalität total wichtig, aber auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, immer ein Problem, auch das Lokale zu denken, weil uns das nicht groß genug ist, ja, weil auch wir Revolution verbinden mit einem sozusagen Umsturz, mit dem dann alles auf einmal gelöst wird. Und diese lokalen, kommunalen Aktivitäten sind ganz viel Arbeit und die lassen sich oft auch nicht in so Revolutionsgeschichte, wie wir das klassische Narrativ kennen, oder in so Heldinnen-Narrative sozusagen verpacken. Und ich finde es eigentlich gerade schön, oder wir versuchen gerade im Festival auch den Fokus ein bisschen darauf zu legen, was eigentlich diese kleinen Prozesse, die natürlich immer ein Experimentierfeld sind für das, was dann überall passieren kann, aber dass wir das sozusagen nicht denken als eine zentralisierte oder als eine von oben sozusagen aufgepfropfte Struktur, sondern dass wir uns wirklich dafür interessieren, was eigentlich von unten kam und kommt.
Jetzt habt ihr einen zweiten Bezugspunkt bei eurem Festival. Ist klar, ist nämlich die Brecht-Tage. Das heißt, Bertolt Brecht als Autor, als politisch denkender Mensch und auch als handelnder Akteur ist ein weiterer Bezugspunkt. Da würden mir zwei Bezüge einfallen. Einen greift er explizit auf, aber auch der andere ist natürlich klar. Bertolt Brecht hat sich selbst auch mit der Kommune beschäftigt. Er hat ein Theaterstück geschrieben, Die Tage der Kommune. Wie hat denn Bertolt Brecht, ich sag mal, gute 50 Jahre nach der Kommune auf die Ereignisse aus dem März bis Mai 1871 geschaut?
Also ich glaube, für uns ist spannend, dass er natürlich das wieder auf seine Zeit bezogen hat. Und das ist eigentlich auch die Inspiration, die wir daraus nehmen, dass wir das versuchen, eben wieder auf unsere Zeit zu beziehen. Also wir haben auch WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen eingeladen, die sich mit Brechts Werk auseinandersetzen. Wir haben aber auch Leute eingeladen, die die Kommunen auf andere politische Situationen, auf andere geografische Orte übertragen. Und genau dieses Übertragen, was wir eben interessant fanden, auch an Brechts Beschäftigung mit der Kommune, dass da Fragen behandelt werden, dass er eben auch gezielt Fragen behandelt, die in seiner Zeit wieder relevant werden, dass wir versuchen, sozusagen dieselbe Methode anzuwenden, ja, und das auf heute zu übertragen und eben heute wieder danach zu fragen, welche an welchen Stellen eigentlich so Elemente von Kommunen, aber auch Konflikte, die damals stattgefunden haben, wieder auftauchen, Fragen wieder auftauchen und wo wir das heute noch suchen und finden können.
Ein zweiter Anknüpfungspunkt von Bertolt Brechts Schaffen, auf den ihr euch bezieht, ist Brechts Radiotheorie. Die spielt jetzt natürlich bei freien Radios auch eine große Rolle, weil Brechts große Forderung ist ja, dass das Radio von einem Distributionsapparat zu einem Kommunikationsapparat umgebaut werden soll. Also einer, der nicht nur sendet, wo Leute passiv an einem Apparat sitzen und zuhören, sondern aktiv sich einbringen können und wo was Dialogisches entsteht. Was würde denn Bertolt Brecht zu freien Radios heute sagen?
Naja, ich glaube, das ist ähnlich wie im Theater. Also er hat ja auch zum Ende seines Lebens hin so eine Idee entwickelt von Theater, was eher in die Gesellschaft hineingeht und an verschiedene Orte geht und flexible Truppen, die sozusagen schnell und wendig sind und überall hingehen und die akuten lokalen Probleme, aber auch die großen politischen Fragen mit Theaterpraxis sozusagen erforschen. Und ich glaube, eine ähnliche Sache ist das mit den freien Radios, dass die aus einem bestimmten Gefüge entstehen, aus einem lokalen Gefüge entstehen oder aus einer bestimmten politischen Perspektive entstehen und dadurch sozusagen Sachen, die sich gewohnheitsmäßig in den großen Massenmedien etabliert haben, immer wieder in Frage stellen und immer wieder neue Formen suchen und natürlich auch viel näher an ihrem Publikum dran sind. Und zwar nicht nur in der Form, dass sie als Konsumenten wahrgenommen werden, sondern dass man viel näher auch an der Kritik natürlich von einem Publikum dran ist oder viel mehr in demokratischen Aushandlungsprozessen sich mit noch ganz vielen anderen Menschen befindet über das, was man eigentlich senden will oder worüber man eigentlich sprechen will oder welche Fragen eigentlich wichtig sind. Das finde ich sehr spannend, gerade an diesem an diesen freien Radioinitiativen, die von unten entstehen und damit ja auch immer wieder Themen setzen, die in den großen Medien, Massenmedien nicht vorkommen.
Als Brecht sich mit dem Radio beschäftigt hat, war das Radio brandneu. Das war Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Und das Radio war relativ günstig. Es gab relativ viele Arbeiterradiovereine, die zum Beispiel für sehr wenig Geld Radioapparate selber gekauft haben, die auch am Anfang versucht haben, Sender zu bauen. Man kann ziemlich sicher sein, dass sich Brecht heute eher mit dem Internet beschäftigen würde, weil die Idee, die Brecht hatte, ist natürlich im Internet sozusagen eigentlich auch erfüllt. Und zum anderen kann man sehen, dass das natürlich auch eine sehr ambivalente Angelegenheit ist. Ich habe nochmal ein ganz schönes Zitat von Brecht gefunden, was er über das Radio gesagt hat, was man so auch über das Internet sagen könnte. Man hatte plötzlich die Möglichkeit, allen alles zu sagen, aber man hatte, wenn man es sich überlegte, nichts zu sagen. Ganz schöner Satz, finde ich, der auf Social Media in gewisser Weise auch ganz gut zutrifft. Jetzt ist es ja heutzutage nicht nur so, dass emanzipatorische Bewegungen das Internet genutzt haben und vielleicht auch so ein bisschen der Anfangsglaube, einen Teil der Internet-Community, dass damit jetzt die schöne neue Welt im positiven Sinne umgesetzt werden kann, hat sich ja doch in das Gegenteil verkehrt, wenn man sich anguckt, dass es vor allem rechtsgerichtete Populistinnen auf der ganzen Welt sind, die mit dem Internet ihre Erfolge erzielen. Die AfD sagt ganz klar zum Beispiel, dass ihre Erfolge ohne das Internet nicht denkbar gewesen wäre. Auch da nochmal die Frage, wenn du jetzt nochmal die schöne Brille von Bertolt Brecht aufziehst, wie würdest du mit dieser Brille auf das Internet schauen?
Naja, ich glaube, das Radio war ja auch nie frei von sozusagen politischer Instrumentalisierung von der rechten Seite. Und ich glaube, das ist immer wichtig im Kopf zu behalten, dass man den Medien gegenüber auch eine Kritik äußert oder dass man die selbst in Frage stellt und dass man sie auch sichtbar macht. Also das ist jetzt für uns im Festival auch ganz wichtig gewesen, dass wir natürlich durch Corona oder durch die Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Corona uns für dieses digitale Format entschieden haben, aber dass wir dann auch gesagt haben, gut, dann muss das digitale Format aber selbst auch thematisiert werden, ne? Also dass uns, was wir auch mitnehmen von Brechts Herangehensweise an das Medium, ist, dass wir das Medium eben selbst thematisieren müssen und dass das Medium sich selbst kritisieren und selbst thematisieren muss. Und deswegen war uns auch sehr wichtig, dass wir zum Beispiel ein Diskussionspanel haben oder einen Diskussionsworkshop haben mit Arne Vogelgesang und Caroline Wiedemann, die sich genau mit diesen Brüchen oder mit diesen Fragestellungen innerhalb der digitalen oder innerhalb des Internets beschäftigen. Wir haben das unter die Überschrift digitale Kommunen gesetzt, was erstmal sehr positiv klingt, aber es geht eben genau darum, nicht zu verschweigen oder sich damit eben kritisch auseinanderzusetzen, was da gerade passiert und wie das eben politisch instrumentalisiert wird.
Jetzt hatte Brecht ja Interesse am Radio oder überhaupt an vielen neuen Dingen, hat aber gleichzeitig auch gesagt, auch da vielleicht nochmal ein kleines Zitat von ihm, dass es in der herrschenden Gesellschaftsordnung Grenzen dessen gibt, was er vorgeschlagen hat. Er hat nämlich gesagt, undurchführbar in dieser Gesellschaftsordnung, durchführbar in einer anderen, um dann nochmal zu sagen, dass seine Vorschläge eigentlich genau dem dienen, nämlich die Propagierung und Form dieser anderen Ordnung. Was ist sozusagen für euch dann das utopische Potenzial von eurem Festival und vielleicht auch von der speziellen Form, in der es dieses Jahr stattfinden muss, aber ihr habt die Herausforderung, ein digitales Festival zu machen, jetzt ja auch aufgegriffen.
Also ich glaube, eine Freiheit, die wir gerade auch spüren, dadurch, dass wir umgedacht haben oder umdenken mussten, ist, dass wir natürlich als Laien und als Dilettanten sozusagen plötzlich zu tun haben mit dem Medium Film, mit dem Medium Internet und jetzt versuchen sozusagen, uns das anzueignen, aber dadurch auch hoffen, dass wir irgendwie so einen experimentellen Geist mit reinbringen können, der dann auch das ganze Festival durchzieht. Und das ist tatsächlich auch bei ganz vielen Beiträgen so, dass eigentlich aus dieser erstmal Überforderung ja so eine experimentelle Lust plötzlich entsteht und man plötzlich dieses Medium nochmal anders für sich entdeckt und nochmal versucht, darin auch Freiheiten auszuschöpfen, anstatt sich quasi den professionalisierten Ansprüchen einfach nur auszuliefern. Das finde ich gerade tatsächlich wahnsinnig interessant. Und das andere, weil du jetzt nochmal dieses Brecht-Zitat gebracht hast, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir natürlich, wir sind ein Format, wir sind kostenlos für alle zugänglich, wir müssen uns jetzt keine Sorgen machen darüber, ob wir genug Klickzahlen haben. Und das sind eben alles so Mechanismen, die denen das Internet im Kapitalismus natürlich unterliegt. Und das ist immer schön, wenn solche Momente oder solche Freiräume entstehen, wo man auch die Möglichkeit hat, neue Sachen auszuprobieren, andere Sachen auszuprobieren, vielleicht auch Sachen auszuprobieren, die erstmal nicht so gefällig sind, ja, die erstmal nicht die Sehgewohnheiten befriedigen. Und weil man eben nicht diesen Konsumzwang oder diesen Zwang nach Aufmerksamkeit sofort Aufmerksamkeit generieren zu müssen, unterliegt.
Jetzt hast du die Lust am Experimentieren schon genannt. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele im ganzen letzten Jahr gemacht haben. Ein Pendeln zwischen Internetlust und Internetfrust oder auch sozusagen Experimentierlust und Improvisationsfrust, vielleicht so gesagt. Ihr habt jetzt 4 Tage Zeit für dieses Festival. Los geht es am 18.03. Ihr habt eine schöne Website gebastelt, so ein bisschen in der alten Teletext sozusagen Design, für die sich daran noch erinnern. Was steht denn jetzt genau auf dem Programm und wie kann ich mir euer Festival angucken oder mich daran beteiligen?
Also das Festival wird live gestreamt auf dem YouTube-Kanal des Literaturforums im Brechthaus. Und es gibt die Webseite des Literaturforums, die heißt www.lfbrecht.de. Und die findet man aber auch auf unserer Webseite. Die ist wiederum funkhaus-kommun.net. Und dort kann man ab dem Donnerstag, dem 18.03. um 17.30 Uhr den Livestream verfolgen. Das sind insgesamt so 26 Stunden, dann über 4 Tage verteilt, also von Donnerstag bis Sonntag. Und wir wollen natürlich auch hinterher einzelne Beiträge in die Mediathek stellen. Aber ich glaube, dass es auch auf jeden Fall interessant ist, immer mal wieder reinzugucken, beziehungsweise vielleicht auch mal zu schaffen, 1 oder 2 Tage den gesamten Stream zu verfolgen. Weil was wir jetzt schon in der Vorbereitung merken, ist natürlich, dass sich diese Beiträge, die wir zum Teil mit unserem Kamerateam gemacht haben, aber die teilweise auch eingeschickt wurden, dass die natürlich eine Synergie erzeugen, ja, oder dann nochmal die sich gegenseitig auch kommentieren oder gegenseitig in interessante Bezüge setzen. Und deswegen glaube ich, ist es auch spannend, den Livestream tatsächlich wie so ein oldschool-lineares Fernsehprogramm ab und zu mal zu verfolgen.
Das heißt, das Ganze ist mehr als seine Teile, die Summe seiner Teile, wie es immer so schön heißt.
Genau. Ich wollte gerne noch sagen, also was für uns ja ganz wichtig war, war, dass wir nicht nur akademische Beiträge haben, sondern auch viele Beiträge von KünstlerInnen haben. Also die Caro Kapp zum Beispiel, die war auch schon beim Brecht-Festival in Augsburg dabei. Die hat einen Film gedreht, der so Bezug nimmt auf Brecht und die Frauen. Und es gibt aber auch Beiträge, die hier von uns, beim Experimentieren vom Studioteam entstanden sind. Zum Beispiel ein Beitrag, der sich mit dem proletarischen Kindertheater, mit der Idee von Asia Lazis beschäftigt, wo wir das versuchen, nochmal spielerisch zu interpretieren. Und was uns aber ganz wichtig war, war eben auch in Berlin vor allem zu gucken, welche kommunal oder lokalen Initiativen gibt es, die wir in Verbindung setzen zur Kommune. Also wir haben zum Beispiel den Ralf Hofrogge da, der bei Deutsche Wohnen Enteignen aktiv ist und der aber auch Bezug nehmen wird als Historiker dann wiederum auf die Geschichte der Vergesellschaftung. Wir haben den Arbeitskreis Pariser Kommune, 150 Jahre Pariser Kommune, der sich in Kreuzberg gegründet hat, wo Leute, die nicht selber Profi-Historiker sind, sich zusammengetan haben, um sich selbst die Geschichte sozusagen von unten anzueignen, die dazu ein Ausstellungsprojekt gemacht haben. Wir haben die Kiezoper, hier die Kiezoper Lauratibor, wo so eine Art Kunstkommune entsteht, auch in Berlin, die sich gegen Gentrifizierung und Entmietung wehrt und das auf eine künstlerische Art und Weise unter Einbeziehung von Hausprojekten und Menschen aus dem Kiez macht. Und das war uns ganz wichtig aufzuzeigen, immer wieder mit Beiträgen, auch mit Reportagen, wo wir die Leute besucht haben, die Initiativen besucht haben und zeigen wollen, dass eigentlich der Gedanke aktiv ist, immer noch in der Gesellschaft und dass diese Praxis der Selbstorganisierung oder diese Praxis sozusagen des Schaffens einer Kommune, dass wir das überall eigentlich auch heute noch finden können, dass es überall diese Menschen gibt, die sich engagieren.